Im Sommer 2017 zog ich von meinem kleinen Heimatdorf Barnsley in South Yorkshire in die viel größere Stadt Manchester. Ich fand eine Wohnung in einem Ort namens Mosseide, der, wie gesagt wurde, durchaus ein problematisches Viertel sein könnte. Allerdings war dort, wo ich lebte, überhaupt kein Problem. Die Leute waren freundlich, die Nachbarn nett und jeder hielt sich wirklich an sich selbst. Aber das Ansehen des Viertels hielt mich die ersten Wochen trotzdem auf Trab. Zu Beginn war ich vorsichtig, wohin ich nach Einbruch der Dunkelheit ging, und sorgte immer dafür, dass meine Türen und Fenster jedes Mal verschlossen waren, wenn ich das Haus verließ. Selbst Maßnahmen wie das Verstecken meines Laptops unter dem Bett in seiner Tasche ergriff ich, falls meine Wohnung doch aufgebrochen werden sollte. Es dauerte nur 3 Wochen, bis ich mein erstes Problem hatte. Doch als es soweit war, kam es aus einer Richtung, mit der ich niemals gerechnet hätte. Seitdem hat mir nichts mehr solch pure Angst bereitet. Das Gebäude, in dem ich damals lebte, war zweistöckig, mit einer Wohnung im oberen Stock und einer im unteren. Es gab einen kleinen Flur an beiden Seiten und einen kleinen Garten hinten. Beide Wohnungen hatten die Mülltonnen im Hinterhof, sodass ich jedes Mal, wenn die Abfallküche voll war, die Tüte nach draußen brachte und in eine der Tonnen warf. Das hatte ich in den 3 Wochen bereits etwa 10 bis 15 Mal getan und es war längst zu einer regelmäßigen, eintönigen Routine geworden. An einem Abend gegen 21 Uhr, nachdem ich die Teller gewaschen hatte, brachte ich den Müll nach draußen. Ich steckte die Tüte in die Tonne, wie ich es bereits 12 Mal zuvor gemacht hatte, als ich eine Stimme hinter mir hörte, die sagte: "Beweg dich nicht." Die Stimme kam von der anderen Seite des Zauns am Ende des Gartens und sie war so ruhig, dass ich zunächst dachte, jemand würde mir nur einen Scherz spielen. Ich drehte mich schnell um und war dabei zu sagen: "Wer zum Teufel spricht mit mir?", als ich ihn sah. Es war ein Mann, vermutlich in meinem Vaters Alter, etwa 50 Jahre alt, der sich über den Zaun lehnte und auf mich zielte, nicht mit einer Pistole, sondern mit einem vollwertigen modernen Gewehr. Im Moment, in dem ich ihn sah, hob ich die Hände und spürte einen plötzlichen Schauer von Adrenalin durch meinen Körper strömen. Ich erinnere mich, gesagt zu haben: "Bitte schieß nicht." Worauf der Mann einfach antwortete: "Dann beweg dich nicht." Einen Moment später erkannte ich, dass er eine Basecap mit der Aufschrift Polizei trug, was zumindest für einen kurzen Moment beruhigend war, bis mir bewusst wurde, dass sich so eine Kappe jeder in einem Kostümladen besorgen kann. Ich rief: "Bist du ein Polizist?" Doch der Mann antwortete nur: "Heb dein Hemd." Er gab keine Befehle, wie man es von der Polizei erwarten würde, sondern sagte es einfach ruhig, während er weiterhin auf mich zielte. Ich glaube, wenn er mir geboten hätte, etwas anderes zu tun, wie mich auf den Boden zu werfen oder die Hände hinter den Kopf zu legen, hätte ich das ohne Fragen gemacht, denn das hatte ich bereits in Filmen oder bei echten Polizeieinsätzen gesehen. Doch als er mich bat, mein Hemd zu heben, war ich so verwirrt, dass ich nicht anders konnte, als zu fragen, warum. Der Mann antwortete sofort: "Mach einfach, was ich sage", sagte es aber erneut ruhig. Er hob nicht einmal die Stimme. Ich brauchte keine zweite Aufforderung. Schließlich trug er eine Waffe und ich war verzweifelt. Also hob ich mein Hemd, ohne zu wissen, warum er das wollte. Dann senkte ich es wieder, nur um den Mann sagen zu hören: "Warte einen Moment, heb dein Hemd noch einmal und dreh dich im Kreis." Ich fragte nicht mehr warum, also tat ich einfach, was er sagte, und senkte mein Hemd wieder. Nach meiner Frage, was das alles bedeutete, antwortete er auch diesmal nicht. Er fragte nur nach meinem Namen, also sagte ich: "Tom." Dann sagte er: "Hör mir sehr genau zu, Tom. Ich möchte, dass du langsam auf mich zukommst, mit erhobenen Armen, okay?" Ich war immer noch völlig verängstigt, aber zunehmend sicher, dass er mir nicht auch noch eine Waffe zeigen würde. Also tat ich, was er verlangte. Als ich mich der Rückseite des Zauns näherte, sagte der Mann: "Stopp." Ich tat es, aber er fügte hinzu: "Langsam, zieh das Schloss dieser Hintertür für mich. Sei ein guter Junge." Wiederholend machte ich, was er sagte, und zog das Schloss von der Tür zurück. In dem Moment, als ich es entfernte, sagte der Mann. Rück dich von der Tür zurück, Tom. Dann tauchten etwa 5 oder 6 bewaffnete Polizisten auf, alle mit Helmen und kugelsicheren Westen, und versuchten so leise wie möglich zu sein. Einer von ihnen trug einen dieser großen Brecheisen, um Türen aufzubrechen. Als sie die Treppe zum oberen Stockwerk erreichten, ging der Erste hoch und seine Kollegen folgten ihm leise, als wären sie in einem Film. Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Im Vereinigten Königreich sehen wir solche großen Waffen normalerweise nicht und selbst kleinere Waffen sind selten, sodass der Anblick einer Kommandopolizei, die in meinem Hinterhof eindringt, einfach erschütternd war. Wir blieben alle dort stehen. Sie warteten an den Treppen, die zum oberen Apartment führten, und ich mit erhobenen Händen, bis der Mann, mit dem ich gesprochen hatte, sagte: Gut, Tom, geh schnell durch diese Hintertür. Ich wusste, dass, weil er mir befahl, aus dem Hinterhof zu gehen, etwas Großes im Gange war. Genau in dem Moment, als ich durch die Tür lief und auf die Straße trat, begann es. Ich sah eine Gruppe von Polizisten vor mir und einer von ihnen rief: Lauf so schnell wie möglich zu mir. Hinter mir hörte ich das Geräusch von Polizeiwagen, die Tür eintraten und bewaffnete Polizei riefen. All dieses Chaos kam von hinten, während die Leute auf die Straße kamen, um zu sehen, was los war. Einer der Polizisten vor mir sagte: Du musst mit uns kommen. Ich fragte, ob sie mich verhaften würden, und sie antworteten, dass das nicht der Fall sei, was beruhigend war. Doch dann erwähnte eine Polizistin, dass ich festgenommen werde, um unter dem Terrorismusgesetz von 2006 befragt zu werden. Ich weiß nicht, warum sie dir die genaue Jahreszahl eines solchen Gesetzes nennen müssen, aber ich schwöre, dass der Satz »Terrorismusgesetz von 2006« mir für immer im Gedächtnis bleiben wird. Ich war fassungslos und fragte: »Was zur Hölle erzählen Sie da? Ich bin kein Terrorist.« Doch die Polizistin sagte mir, ich solle mich nicht sorgen, es sei nur das, was sie sagen müssen. Sie würden mir einige Fragen stellen und wenn ich nichts falsch gemacht habe, gäbe es keinen Grund zur Besorgnis. Ich glaube, als ich das hörte und das Ausmaß der Ernsthaftigkeit erkannte, wurde mir klar, dass jede Gegenwehr einfach nutzlos gewesen wäre. Wenn ich mich geweigert hätte, mit ihnen zu gehen, wie ich es bei einer Drogenrazzia tun könnte, hätten sie mich sofort verhaftet. Also ging ich zur Wache, um all ihre Fragen zu beantworten. Ich wurde weder festgenommen, noch offiziell als Terrorverdächtiger eingestuft. Das Interview fand ohne Anwesenheit eines Anwalts statt. Sie brachten mich nicht in einen eigentlichen Verhörraum, sondern in eine Art Familienraum mit Sofas und anderem Mobiliar, um mich wohl zu fühlen. Aber die Wahrheit ist, es half kaum. Ich war immer noch voller Adrenalin. Während sie mir ihre Fragen stellten, antwortete ich so gut ich konnte, aber einige davon waren sehr seltsam. Sie fragten mich nach meinen Nachbarn oben und ob sie jemals mit mir gesprochen hätten, ob sie nett waren, solche Dinge. Natürlich war ich erst 3 Wochen dort, also hatte ich nicht viel zu berichten. Ich hatte meine Nachbarn kaum gesehen und wenn ich sie sah, schienen sie ziemlich normal zu sein. Aber dann begannen sie mir Fragen zu stellen, wie ob ich starke Chemikalien aus ihrer Wohnung gerochen hätte oder ob sie die vordere oder hintere Tür zum Eingang nutzten. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, also hatte ich keine Ahnung, warum sie solche Fragen stellten, aber ich antwortete so gut ich konnte. Nachdem sie fertig waren, ließen sie mich gehen. Sie durchsuchten nicht meine Wohnung oder etwas anderes, nur die obere. So konnte ich direkt nach Hause zurückkehren und meinen Nachmittag fortsetzen. Aber wie du dir vorstellen kannst, war es nicht so einfach, wie es klingt. Die Razzia war in allen Medien zu sehen, also verbrachte ich die nächsten Stunden vor dem Fernseher und checkte ständig mein Handy. Genau in diesem Moment wurde die Situation wirklich beängstigend für mich. Die vorherigen Stunden waren etwas verschwommen gewesen, aber das zu sehen, was in Telefonvideos und von Reportern der BBC direkt vor meiner Haustür passierte, machte alles realer. Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich tatsächlich in einer verdammten Antiterroroperation involviert war. Später erfuhr ich, dass dies als delikate Operation betrachtet wurde, da sie Angst hatten, dass jemand im oberen Apartment es in die Luft sprengen könnte, falls er vorher gewarnt würde. Deshalb begann der Polizist nicht auf mich zu schreien, als er mich sah, und evakuierte die Nachbarn sehr diskret auf beiden Seiten von uns. Sie hatten vor, dasselbe mit mir zu tun, als ich den Müll rausbrachte. Und genau da begann alles. Eine Waffe anstelle eines freundlichen Klopfens an der Tür. Später erfuhr ich, dass alles mit dem Anschlag in der Manchester Arena zusammenhing, der nur wenige Wochen zuvor stattgefunden hatte. Offenbar lebte eine der Personen, die verdächtigt wurde, den Attentäter zu unterstützen, in der Wohnung im oberen Stockwerk. Ich kann nicht sagen, ob jemand festgenommen wurde oder ob ihnen später etwas passiert ist. Aber verdammt, es war erschreckend zu wissen, dass ich so nah an jemandem gewohnt hatte, der in etwas so Schreckliches verwickelt war. Ich wuchs in einem kleinen, vergessenen Dorf in Nebraska auf und in den 18 Jahren, die ich dort lebte, passierten nur zwei wirklich bedeutende Dinge. Die erste, und wahrscheinlich die beste, war, dass ich geboren wurde. Bitte sehr. Aber die zweite, und vielleicht die schlimmste, war, als Kevin Meyer seine Garage in Brand setzte. Oder besser gesagt, das, was Kevin tat, war möglicherweise das Schlimmste, was je in unserem Dorf geschah. Wenn das keinen Sinn macht, habt Geduld. Alles wird in den nächsten Absätzen erklärt. Es war eine Nacht im Sonntag und ich war in meinem ersten Jahr in der weiterführenden Schule. Ich hatte noch dieses Alter, in dem meine Freunde und ich nachmittags mit Fahrrädern unterwegs waren und die gute, alte Freizeit genossen. Wir fuhren umher, als wir einen anderen Jungen aus unserer Klasse herannahen sahen. Er kam mit rasendem Atem zu uns und sagte: »Oh mein Gott, Jungs! Die Meier-Garage steht in Flammen. Kommt und seht es euch an.« Also fuhren wir schnell die Straße entlang, hinter dem Jungen her, bis wir vor einem brüllenden Inferno standen, das einst die Garage der Familie Meier war. Direkt als wir ankamen, sagte die Polizei und die Feuerwehr uns sofort, wir sollten uns zurückhalten. Wir dachten, wir wären bereits in sicherer Entfernung, also blieben wir verwirrt stehen, aber gehorchten. Es war dann, dass wir eine Reihe von Explosionen und Knallgeräuschen aus der Garage hörten. Die Feuerwehrleute, die versuchten, die Flammen zu löschen, liefen plötzlich weg und suchten Schutz. Ich hatte keine Ahnung, was diese kleinen Explosionen verursachte, aber wenn es die Polizei und Feuerwehr verängstigte, dachte ich, dass es auch für mich beängstigend sein sollte. Tatsächlich glaubte ich, dass das Haus der Meyers gleich explodieren würde oder etwas in der Art. Und meine Freunde dachten dasselbe. Wir hatten keine Probleme damit, schnell zu fahren und nach Hause zu radeln, um unseren Eltern zu erzählen, was wir gesehen hatten. Am nächsten Morgen in der Schule sprach jeder über das Feuer, hauptsächlich weil Kevin Meyer nicht zu seinen Klassen erschien. Einige Jungen verbreiteten Gerüchte, dass sie ihn in einem Krankenwagen gesehen hätten und dass er so schwer verbrannt war, dass nur noch Asche von ihm übrig war. Andere sagten, er und seine Eltern hätten Verwandte besucht, da das Feuer ihr Haus praktisch unbewohnbar gemacht hatte. Diese letzte Version glaubte ich, weil ich dachte, dass es eine Bestätigung gegeben hätte, wenn jemand gestorben wäre. Doch am nächsten Morgen kam die Bestätigung. Die Nachrichten berichteten, dass die Feuerwehrleute eine Leiche aus der verkohlten Garage geborgen hatten, während die überlebenden Familienmitglieder mit Verwandten umgezogen waren und den Medien Privatsphäre gewährt hatten. Also wussten wir am Dienstag, dass jemand gestorben war, aber wir hatten keine Ahnung, wer es war. Die Familie Meyer lebte in drei Generationen zusammen. Und Kevin war einer von vier Kindern. Es kamen mehr Gerüchte auf und es war erst am nächsten Tag, während einer Sonderversammlung des Direktors, dass wir endgültige Antworten erhielten. Ich erinnere mich, wie die gesamte Schule im Sporthalle versammelt war, wo der Sheriff des Landkreises und eine Gruppe von Agenten vor den Tribünen standen, alle mit sehr ernsten Gesichtern. Sobald alle Platz genommen hatten, begann der Direktor damit zu sagen, dass der Sheriff etwas Wichtiges zu verkünden hatte. Als der Sheriff einen Schritt nach vorne machte und seinen Hut abnahm, schwöre ich, dass man einen Stecknadel fallen hören konnte. Wir wussten, dass es um die Familie Meyer gehen würde, aber ich hätte niemals erraten können, worum es wirklich ging. Ich werde nicht vorgeben, dass ich jedes Wort, das er sagte, noch genau im Kopf habe. Das ist fast 20 Jahre her, aber dies war die grundlegende Botschaft. Jungs, ihr habt alle vom Brand im Haus der Meyers gehört. Und ich bin mir sicher, dass ihr auch von dem tragischen Verlust eines Lebens gehört habt. Nun, ich bedauere, dass ich euch diese Nachricht überbringen muss, aber euer Mitschüler Kevin ist gestorben. Es gab ein allgemeines Murmeln im Sporthalle und der Sheriff machte eine Pause, bevor er weitersprach. Wir versuchen immer noch herauszufinden, wie das Feuer begonnen hat. Deshalb laden wir jeden ein, der Informationen über Kevin hat, sich zu melden. Ihr müsst es jetzt nicht tun. Ihr könnt mein Büro anrufen, wann immer ihr wollt. Und wir können ein diskreteres Gespräch führen. Bitte, wenn ihr etwas über ungewöhnliches oder seltsames Verhalten kennt, das Kevin in den Tagen vor dem Brand gezeigt hat, sagt es uns. Das war der erste Hinweis darauf, dass wirklich etwas Schlimmes passiert war. Ich nehme an, sie wollten alles mit größter Vorsicht behandeln und ich kann vollkommen verstehen, warum sie uns vor dem, was sie bereits wussten, schützen wollten. Die anfängliche Reaktion war völlige Bestürzung und Schmerz. Die Jungs waren entsetzt, dass einer von uns auf so schreckliche Weise gestorben war. Doch wenn die Polizisten uns gesagt hätten, was sie tatsächlich gefunden hatten, denke ich, dass die Leute nicht so traurig gewesen wären, sondern vielmehr wütend. Es dauerte 2 weitere Tage, bis die Wahrheit ans Licht kam. Und zu diesem Zeitpunkt hatte das Dorf beschlossen, die Verantwortung auf unsere Eltern zu übertragen. Es gab eine Dorfsitzung. Und ich erinnere mich daran, weil meine Eltern mir sagten, ich solle meine Hausaufgaben machen, bevor sie zurückkamen. Ich hingegen verbrachte 2 Stunden damit, Perfect Dark zu spielen. Als sie nach Hause kamen, dachte ich, sie wären wütend, weil ich nichts von dem gemacht hatte, was sie verlangt hatten. Aber sie waren nicht wütend. Sie hatten diese seltsamen, traurigen, aber intensiven Gesichter, die sie auch hatten, als mein Großvater plötzlich starb. Sie setzten mich vor den Fernseher und fragten mich, wie gut ich Kevin kannte. Ich sagte, dass ich ihn kaum kannte, dass ich Spanischunterricht mit ihm hatte, aber nie mit ihm gesprochen hatte. Dann fingen sie an, mir eine Menge Fragen zu stellen. Ob Kevin jemals wütend auf mich war, ob ich ihn mochte, solche Dinge. Am Ende sagte ich ihnen direkt, dass es offensichtlich war, dass sie etwas über Kevin wussten und dass ich es lieber hören würde, ob er sich selbst das Leben genommen hatte oder so, ich konnte die Wahrheit akzeptieren. Es stellte sich heraus, dass ich nicht bereit war, die Wahrheit zu akzeptieren. Kevin hatte sich nicht das Leben genommen. Er hatte sich versehentlich selbst in die Luft gesprengt, als er versuchte, eine Bombe zu bauen. Offenbar wollte er seine Methode testen, indem er ein Modellbauset zusammenbaute, aber während des Zusammenbaus detonierte es irgendwie, was eine Explosion verursachte, die stark genug war, ihn zu töten und seine Garage in Brand zu setzen. Am Anfang sah es so aus, als ob es nur ein pyromanischer Vorfall gewesen wäre, wie ein Feuerwütiger, der mit irgendeinem Brandbeschleuniger spielte. Deshalb dauerte es einige Tage, bis die Polizei sich sicher war, was wirklich passiert war. Sie mussten die ausgebrannte Garage durchsuchen und die Sachen von Kevin durchsehen, um zu verstehen, warum er das tat. Schließlich fanden sie ein Tagebuch, das Kevin geführt hatte. In diesem beschrieb er im Wesentlichen seinen Plan, eine Bombe zu bauen und sie unter der Kirche an einem Sonntagmorgen zu platzieren, während diese von Familien gefüllt war. Die Polizei wollte nicht genau preisgeben, was noch im Tagebuch stand. Sie sagten nur, dass es extrem verstörend war und mehrere Hinweise auf das Massaker von Columbine des vorherigen Jahres enthielt. Als meine Mutter mit mir sprach, weinte sie, und mein Vater war emotional stärker betroffen, als ich ihn je gesehen hatte. Dieser Junge wollte fast das ganze Dorf auslöschen. Und ich muss euch sagen, wenn er die Kirche während des bevorstehenden Veteranentags Gottesdienstes angegriffen hätte, hätte er 90 der Menschen unseres Dorfes mit einer einzigen Explosion getötet. Die beste Erklärung, die ich bekam, war, dass der Junge Schaden anrichten wollte oder nicht ganz normal im Kopf war. Niemand hat ihn wirklich gemobbt oder schlecht behandelt. Er war einfach verrückt, nehme ich an. Aber ich danke Gott, dass er nicht intelligenter war und nicht weiter recherchierte oder vorsichtiger war. Denn wenn er es gewesen wäre, hätte er unser ganzes Dorf von der Landkarte tilgen können. Meine Familie besitzt eine Blockhütte am Rande eines kleinen Ortes namens Marble in North Carolina, der nur eine Ampel hat. Es ist so etwas wie ein Familienjuwel, von dem wir uns nur schwer trennen können, da es der Ursprung unserer Familie ist. Ich denke, ein weiterer Grund, warum wir sie nicht verkauft haben, ist, dass eine sehr interessante Geschichte mit diesem Ort verbunden ist. Nun, Interessant für einen neutralen Beobachter, aber es muss ziemlich beängstigend für meine Großmutter gewesen sein, die die Erfahrung wirklich gemacht hat. Es war der Sommer 1998, 2 Jahre bevor ich geboren wurde, und meine Großmutter war allein in der Hütte. Mein Großvater war vor meiner Geburt gestorben, aber fast jedes Jahr, das sie zusammen verbrachten, fuhren meine Großeltern in diese Hütte und verbrachten 2 Wochen nur mit Eichhörnchen als Gesellschaft. Nachdem mein Großvater gestorben war, hielt sie die Tradition aufrecht, um mit der Trauer umzugehen, und so endete sie im Juni oder Juli 1998 dort allein. In der Hütte gab es keinen Fernseher, aber eine alte Radio, die sie benutzte, um Radiodramen auf einer inzwischen eingestellten Station zu hören. Wie die meisten Stationen hatte auch diese kurze Unterbrechungen für Nachrichtenberichte, und eines Tages hörte sie über Bombenanschläge, die in Georgia und Alabama explodiert waren. Die Polizei hatte einen Verdächtigen, den sie befragen wollten, aber dieser war geflohen und möglicherweise in den Hügeln seines Geburtsstaates versteckt, was, wie du dir sicher vorstellen kannst, North Carolina war. Der Moderator gab eine kurze Beschreibung des Verdächtigen: mittelgroß, dunkelhaarig, helle Augen, und erwähnte, dass der Name des Mannes Eric Rudolph war. Meine Großmutter sagte, dass ihr dieser Name in Erinnerung geblieben ist, hauptsächlich wegen des Weihnachtsliedes Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Und sie fand sich dabei wieder, es zu summen, auch wenn es im Hochsommer schlechtes Omen ist. Stunden vergingen, die Sonne ging unter, und meine Großmutter war in der Hütte ruhig und machte, was Großmütter nun einmal tun. Plötzlich klopfte jemand an die Tür. Meine Großmutter erwartete niemanden, und die nächsten Nachbarn lebten ungefähr 1 Meile entfernt, also ist es verständlich, dass sie sich ein wenig nervös fühlte, als sie aufstand und zur Haustür der Hütte ging. Als sie die Tür öffnete, sah sie einen mittelgroßen Mann mit einer Baseballkappe, hellen Augen und einem dunklen Schnurrbart. Meine Großmutter, als die liebenswürdige Person, die sie war, begrüßte ihn freundlich und fragte, wie sie ihm helfen könnte. »Guten Abend, meine Dame«, sagte der Mann. »Es tut mir leid, Sie zu stören, aber ich muss Ihnen einen kleinen Gefallen bitten.« Dann erzählte er meiner Großmutter, dass er ebenfalls eine Hütte in der Gegend hatte und sie besuchen wollte, aber direkt von der Arbeit kam und ohne Vorräte oder Essen unterwegs war, was ihn in die Lage versetzte, ohne Nahrungsmittel für diese Nacht dazustehen. Laut meiner Großmutter war der Mann so überaus höflich zu ihr, dass sie ihn fast instinktiv hereingelassen hat. Sie pflegte immer ihre Speisekammer mit haltbaren und getrockneten Lebensmitteln zu füllen, sodass sie immer etwas zum Teilen hatte. Während sie die Tasche des Mannes mit getrocknetem Fleisch und Dosen Pfirsichen füllte, fragte sie ihn: »Ich habe deinen Namen nicht verstanden.« »Mein Name ist Bobby, meine Dame.« »Bobby was?« fragte meine Großmutter. »Bobby Randolph«, antwortete der Mann. »Randolph.« Meine Großmutter sagte, dass dieser Name alle Alarmglocken in ihrem Kopf zum Klingeln brachte. Es war nicht genau Rudolph, aber es war nah genug, um ein schlechtes Bauchgefühl in ihr zu wecken. Zu dieser Zeit gab es noch keine Mobiltelefone und die Hütte hatte nicht einmal eine Telefonleitung. Die effektivste Möglichkeit der Kommunikation mit der Außenwelt, die meine Großmutter hatte, war eine Leuchtpistole. Und wenn die Situation so schlimm war, wie sie dachte, würde eine Leuchtpistole nicht ausreichen. Also entschied sie sich, mit ihm mitzuspielen. Sie wusste, dass wenn sie vorgab, nichts zu ahnen, ihm etwas zu essen gab und ihn seines Weges ziehen ließ, sie am nächsten Morgen ins Dorf fahren und die Polizei informieren konnte, wer die Hütte passiert hatte. Aber gerade als sie kurz davor war, höflich zu fragen, ob er nicht gehen könnte, sagte er etwas wie: »Eigentlich habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Hast du einen kommenden Platz, wo ich heute Nacht schlafen könnte?« Meine Großmutter erzählte immer, dass es einen Moment der Spannung gab, in dem sie Bobby ansah, die wilde Verzweiflung in seinen Augen sah und alle ihre Kräfte zusammennahm, um ruhig zu bleiben, während sie sagte: »Es tut mir leid, aber ich habe keinen Platz für jemanden anderen.« Dann zog Bobby plötzlich seine Hand aus seiner Jacke, zog eine Waffe hervor und sagte etwas wie: »Es tut mir leid, ich hoffte, dass du das nicht sagen würdest.« Dann deutete er auf die Waffe und fügte hinzu: »Zwinge mich nicht, das hier zu benutzen. Für diejenigen, die es noch nicht verstanden haben, der Mann vor ihrer Tür war nicht Bobby Randolph oder irgendein anderer falscher Name, den er ihr gegeben hatte. Der Mann in ihrer Hütte war Eric Rudolph, der eigene Täter des Anschlags im Olympiapark. Meine Großmutter sagte immer, dass es eine der erschreckendsten Erfahrungen ihres Lebens war, aber nicht aus den Gründen, die man vermuten würde. Ihrer Meinung nach hatte sie nie Angst zu sterben. Sie war zu dieser Zeit über 70 Jahre alt und glaubte, dass sie schon lange Frieden mit Gott geschlossen hatte. Was ihr wirklich Angst machte, war die seltsam normale Erscheinung dieses Mannes. Selbst nachdem seine metaphorische Maske gefallen war, blieb er höflich und zuvorkommend gegenüber meiner Großmutter und bot sogar seine Hilfe für die Aufgaben am nächsten Morgen an. Offensichtlich sagte sie ihm, dass sie mehr als fähig sei, sich selbst zu versorgen, und dass sie nicht wollte, dass das FBI dachte, sie würde zustimmen, dass er diese Nacht bei ihr bleibt. Dennoch verhielt er sich nicht wie der wahnsinnige Verrückte, den sie sich nach dem Nachrichtenbericht vorgestellt hatte. Meine Großmutter pflegte zu sagen, dass er nur einmal einen Hinweis darauf gab, wer er wirklich war oder was er getan hatte, und das war, als sie vor dem Abendessen dankten. Sie konnte sich nie genau daran erinnern, was er sagte, nur dass es etwas war über wie die Gerechten siegen werden. Das war ein Mann, der buchstäblich versucht hatte, Hunderte von Menschen bei einer Reihe abscheulicher Bombenanschläge zu töten. Daher kann ich verstehen, warum es ihr wirklich Gänsehaut bereitete, ihn sich selbst als gerecht bezeichnen zu hören. Mir läuft allein der Gedanke daran, mit jemandem wie ihm zu Abend zu essen, den Rücken hoch. Ich glaube nicht, dass ich auch nur einen Bissen hätte essen können. Es ist also kaum überraschend, dass meine Großmutter kaum etwas von ihrem Essen angerührt hat. Auch hat sie in jener Nacht kaum geschlafen. Sie nahm das Bett, während Eric sich offenbar auf den Boden legte. Während der gesamten Nacht wartete sie darauf, dass ein Helikopter auftauchte und irgendein Scheinwerfer das Haus wie auf einer Bühne ausleuchtete. Aber nein, kein FBI-Agent tauchte auf. Sie sagt, dass sie schließlich eingeschlafen sein muss, denn plötzlich war es Tag und Eric war bereits fort. Sie war so erschöpft von allem, dass sie sich einen Moment lang fragte, während sie durch die Hütte ging: Hat das wirklich passiert? Doch dann fand sie einen Zettel auf dem Küchentresen. Er war mit Bleistift geschrieben und lautete einfach: Danke, Gott segne dich. Da wusste sie, dass es tatsächlich passiert war. Ich weiß, dass dies keine typische Gruselgeschichte ist, denn obwohl sie ihre Hütte mit einem echten Monster geteilt hatte, glaube ich nicht, dass meine Großmutter ernsthaft in Gefahr war. Vielleicht hätte er sie verletzt, wenn sie versucht hätte, die Polizei zu rufen oder ihn auf irgendeine Weise herausgefordert hätte. Aber sie war alt und stellte keine ernsthafte Bedrohung für ihn dar. Und er wusste genau, dass die Hütte keine Telefonleitung hatte oder ähnliches. Andernfalls wäre er niemals dort aufgetaucht. Sie selbst sagte, sie hatte keine Angst vor dem Tod und wusste irgendwie, dass er ihr nichts tun würde. Aber ebenso wie sie macht es mir und meiner Schwester Gänsehaut über dieses nahe Erlebnis, wie normal dieser Typ schien. Wir neigen dazu zu glauben, dass Terroristen und solche wie sie diese abscheulichen, bösen und seelenlosen Wesen sind, die sich den ganzen Tag nur von ihrem Hass ernähren. Vielleicht trifft das auf einige von ihnen zu. Aber die Vorstellung, dass die Schlimmsten unter uns tatsächlich wie wir sind, das ist wirklich beängstigend. Was ich euch jetzt erzählen werde, ist das dunkelste Geheimnis, das ich kenne. Ich stamme aus einem kleinen Dorf im mittleren Westen und in diesem Dorf gibt es eine charmante Kapelle. Hinten an dieser hübschen Kapelle befindet sich ein kleines Denkmal, das einer Familie von 4 Personen gewidmet ist, die von mysteriösen Wanderern ermordet wurden, die nie gefasst wurden. Eines Nachts waren sie alle zu Hause und laut der offiziellen Geschichte drang ein Fremder ein und tötete die ganze Familie, während sie schliefen. Mutter, Vater, Sohn und Tochter, alle in wenigen Minuten getötet. Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, zerstörten die Morde unser kleines Dorf vollkommen. Ich war noch in der Grundschule, als es passierte, aber ich erinnere mich noch an die Andacht, die Beerdigung und die Zeremonie, bei der das Kapellendenkmal eingeweiht wurde. Es war eine vollkommen willkürliche und unvermeidbare Tragödie. Eine böse Tat, die von einer unbekannten bösen Kraft ausgeführt wurde. Nur war das nicht wirklich das, was passiert ist. Was tatsächlich geschah, ist wie ein offenes Geheimnis. Etwas, das wir alle wissen, aber niemand laut ausspricht. Es wird geheim gehalten, weil wir unsere Gemeinschaft schützen müssen. Zumindest sagen sie mir das. Aber ich bin mir nicht sicher, wie uns das wirklich hilft zu lügen. Es ist nur eine Fassade, eine falsche Ruhe in einem kleinen Dorf. Was bringt es vorzugeben, dass wir ein glücklicher und friedlicher Ort sind, wenn die Realität so weit davon entfernt ist? Okay, ich glaube, ich habe euch zu lange auf die Folter gespannt, also komme ich zum Punkt. An dem betreffenden Abend aß die Familie zusammen zu Abend, sah ein wenig Fernsehen und legte sich dann irgendwann nach 21 Uhr schlafen. Der Vater blieb oft noch wach, trank ein Glas Whisky und sah Fußball- oder Baseball-Zusammenfassungen oder schaute eine Nachtprogramm-Marathon, das Übliche für einen Vater. Aber an diesem Abend stand er nie mehr vom Sofa auf. Die offizielle Geschichte besagt immer noch, dass die Familie während des Schlafens ermordet wurde. Und technisch gesehen ist das wahr. Aber es wird so dargestellt, als ob sie alle friedlich in ihren Betten schliefen, als sie ermordet wurden. Und das stimmt nicht. Etwa einige Stunden vor dem Mord aßen die Familienmitglieder zusammen zu Abend. Ich weiß nicht genau, was sie aßen. Vielleicht Hähnchenpastetchen oder etwas in der Art, aber ich weiß, was sie als Dessert hatten. An diesem Tag bereitete die 9-jährige Tochter der Familie allen einen Pudding mit Erdbeercreme-Geschmack vor. Wie ich mir vorstelle, war es wahrscheinlich nicht der beste Nachtisch, den sie je gegessen haben. Wenn mein Sohn Interesse daran zeigen würde, zu kochen oder Kuchen zu backen, würde ich vermutlich begeistert tun, als ob ich begeistert wäre, und mein Teller leeren. Was macht es schon, wenn er die Zutatenverhältnisse falsch macht oder zu viel Zucker hinzufügt? Aber das ist nicht der Grund, warum der Pudding seltsam schmeckte. Der Grund war, dass die 9-jährige Tochter eine große Menge NyQuil Max Strength in die Puddingmasse gegeben hatte. Ich weiß nicht genau, wie viel NyQuil sie hineingegeben hat oder wie viel ihre Eltern und ihr Bruder aßen, aber es war genug, um sie praktisch bewusstlos zu machen und ihren kleinen Plan durchzuführen. Seht ihr? Der Grund, warum sie den mysteriösen, zufälligen Wanderermörder nie gefasst haben, ist, weil es keinen solchen gab. Nachdem die Familie bewusstlos war, ging das Mädchen in die Küche, nahm ein großes Messer aus einer Schublade oder einem Block und betrat dann das Wohnzimmer, wo ihr Vater auf dem Sofa schlief, und schnitt ihm die Kehle durch. Laut den Erzählungen hat sie ihm die Kehle so tief und breit aufgeschlitzt, dass er nicht schreien konnte. Alles, was er tun konnte, war, seine Hände auf die Wunde zu legen und sich zu fragen, warum. Aber er wäre in wenigen Minuten gestorben. Danach stieg sie die Treppe hoch und machte das Gleiche mit ihrer Mutter und ihrem Bruder, öffnete sie direkt in ihren Betten. Das alles geschah an einem Freitagabend und niemand vermutete, dass etwas passiert war, bis zum Sonntagmorgen, als die Familie nicht zur Kirche erschien. Selbst dann hätte es Gründe dafür geben können, warum sie nicht kamen. Vielleicht waren sie in der Stadt bei Verwandten oder hatten spontan einen Urlaub gemacht. Außerdem ist das die Art von Dorf, in dem alle die Angelegenheiten der anderen kennen, aber auch genug wissen, um sich nicht einzumischen, wenn das Sinn macht. Die Sache ist die, dass niemand das Haus dieser Familie bis Montagmittag besuchte, etwa 50 Stunden nach den Morden. Die Kinder waren nicht zur Schule gegangen. Die Eltern hatten ihre Arbeiten nicht aufgenommen und soweit ich informiert bin, verbrachten die Polizisten den Morgen damit, Spuren zu verbinden, bis sie erkannten, dass die ganze Familie verschwunden war. Natürlich war der erste Ort, den sie suchten, das Haus. So traten ein paar Sheriff-Behörden auf, um nach dem Rechten zu sehen. Was sie fanden, ist ein sehr umstrittenes Thema unter den Bewohnern unseres Dorfes. Und je nachdem, wen du fragst, passierten eines von drei Dingen. Erste Version: Die 9-jährige Tochter nahm sich nach der Schwere dessen, was sie getan hatte, das Leben. Danach wurde alles vertuscht, um die schmerzhafte mediale Aufmerksamkeit zu vermeiden, die ein solcher Fall anziehen würde. Das ist die einfachste Erklärung. Und ich weiß, dass das Occamsche Rasiermesser uns sagt, dass das die wahrscheinlichste ist. Aber es ist nicht das, woran ich glaube. Ich verstehe, warum die Leute es vertuschen wollten. Eine so schreckliche Geschichte in den Nachrichten könnte ein kleines Dorf wie unseres zerstören. aber solche schrecklichen Verbrechen passieren häufiger, als wir gerne zugeben würden. Und die Nachricht kommt immer irgendwie ans Licht. Also, war so schrecklich an diesen Morden. Schlimmer, als sie ohnehin schon waren, dass die Leute tatsächlich schweigen mussten? Selbst in meinem Fall glaube ich, die erste Person zu sein, die jemandem von außen davon erzählt. Vielleicht sogar in der gesamten Geschichte. Aber trotzdem macht die Kultur des Schweigens, die wie in unserem DNA kodiert scheint, es mir schwer, Namen, Daten oder Orte zu nennen. Denn alle Konsequenzen, der mediale Zirkus, vielleicht sogar die Haftstrafen, würden auf mich fallen. Aber zurück zu den Dingen, von denen ich glaube, dass sie tatsächlich passiert sind. Die erste alternative Theorie ist, dass, als die Polizisten eintraten, das Mädchen vorgab, die einzige Überlebende zu sein. Sie täuschte die Polizei, um sich ihnen zu nähern, und versuchte dann, sie anzugreifen. Die Polizisten versuchten, sie sicher zu stoppen, aber sie hatte immer noch dasselbe Messer, das sie verwendet hatte, um ihre Eltern zu töten. Und im Chaos schoss einer der Beamten einfach. Das ist zumindest die weniger umstrittene Version der beiden alternativen Theorien. Aber das ist nicht die Theorie, die für mich am meisten Sinn macht. Ich kann akzeptieren, dass ein nervöser Neuling den Abzug gedrückt hat, nachdem er das Messer gesehen hatte. Aber ich kann nicht akzeptieren, dass sie ein 9-jähriges Mädchen nicht hätten überwältigen können. Im Ernst, ich weiß es nicht. Niemand, der diese Theorie verbreitet, war in der Nähe des Hauses der Familie, um Schüsse gehört zu haben. Und ob Anfänger oder nicht, ich weigere mich zu glauben, dass sie keine Sanitäter gerufen hätten, nachdem sie einem 9-jährigen Mädchen in die Brust geschossen hatten. Sobald die County-Sanitäter dabei sind, verschwindet die Möglichkeit eines Vertuschens, weil jede Aktion dokumentiert wird. Dann gibt es die zweite alternative Theorie, bei der die Sanitäter gar nicht gerufen werden, weil alle bereits tot waren, als die Polizisten das Haus betraten. Niemand hat das 9-jährige Mädchen während des gesamten Wochenendes gesehen, was bedeutet, dass sie das Haus nicht verließ, um einzukaufen, ein Restaurant zu besuchen oder ähnliches. Also, was aß sie? Und wie starb sie? Nach einiger Meinung ist die Antwort auf beide Fragen äußerst verstörend. Und das Schlimmste daran, es ist dieselbe Antwort. Das 9-jährige Mädchen starb, nachdem sie versucht hatte, den Körper ihres toten Vaters zu essen. Sie starb, weil sie ihren eigenen Vater aß und dadurch so schwer krank wurde, dass sie nichts mehr im Magen behalten konnte, nicht einmal Wasser. Ich bin kein Arzt. Daher kann ich nicht genau sagen, wie das jemandem den Tod bringen könnte, vielleicht durch Dehydration. Aber als die Polizisten am Montagmittag die Hintertür des Hauses eintraten, war das Mädchen bereits tot, lag in einer Pfütze aus ihrem eigenen erbrochenen und flüssigen Exkrementen. Ich weiß, dass es eine schrecklich bequeme Zufälligkeit ist, dass sich beide Offiziere, die die Familie fanden, kurz darauf aus dem Dorf zurückzogen und wegzogen. Jetzt gibt es nur noch zwei Menschen, die die Wahrheit wussten. Und sie sind einfach verschwunden, ohne dass man sie kontaktieren könnte. Aber andererseits kann ich verstehen, warum zwei junge Polizisten aus einem kleinen Dorf mit dem, was sie an diesem Tag sahen, nicht umgehen konnten. Wenn die zweite alternative Theorie tatsächlich zutrifft, würde etwas so Schreckliches ausreichen, um dich verrückt zu machen. Wie du dir vorstellen kannst, ist dies nicht gerade ein Thema, über das ich mit vielen Menschen sprechen kann. Meine Freunde aus der Sekundarschule und ich haben gelegentlich darüber gesprochen, aber immer nur leise und nie öffentlich, wo ältere Menschen zuhören könnten. Und jetzt, wo meine Eltern verstorben sind und ich woanders lebe, ist es nicht so, als könnte ich einfach in das Dorf zurückkehren und Fragen stellen. Jeder würde die gleiche Mauer des Schweigens aufbauen, die ich jedes Mal sah, wenn jemand fragte, was passiert ist. Eine schreckliche Tragödie. Wie schade. Hoffentlich fangen sie eines Tages den Verantwortlichen, würden sie sagen. Und so, eines Tages, wenn alle, die die Wahrheit wissen, tot sind, werden die tröstlichen Lügen über diese Morde einfach zur nächsten Version der Wahrheit. Alles dieses Böse, das seinen Weg in den Körper eines 9-jährigen Mädchens gefunden hat, wird einfach vergessen werden. Und vielleicht, nur vielleicht, ist das genau das, was passieren sollte. Die Stadt Baraboo ist die größte Stadt im Sac County, Wisconsin, aber mit einer Bevölkerung von nur etwas mehr als 12.000 Menschen. Baraboo hat vielmehr die Atmosphäre einer kleinen Stadt, besonders im Vergleich zu größeren Städten wie Madison oder Milwaukee. Nach dem nahegelegenen Fluss Baraboo benannt, ist die Stadt Heimat des auffällig benannten Circus World Museums, einem Gebäude, das einst das Zuhause der Ringling Brothers war, den Gründern des Zirkus. Al Ringling ist vielleicht der bekannteste Bewohner, der jemals in Baraboo gelebt hat. Und eine Handvoll Straßen und Wahrzeichen tragen immer noch seinen Namen. Doch Baraboo ist für ganz andere, viel düstere Gründe berühmt, da die Stadt auch Heimat eines jungen Mannes war, dessen schreckliche Verbrechen ihm den düsteren Beinamen Bonebreaker einbrachten. Am 4. Juli 1994 kehrten die Eltern eines 14-jährigen Jungen namens Christopher Steiner nach Hause und fanden sein Zimmer leer vor. Chris hatte nicht erwähnt, dass er vorhatte, wegzugehen, und hinterließ keine Notiz über sein Verschwinden. Anfangs waren seine Eltern nur moderat besorgt, aber als sie schlammige Fußspuren entdeckten, die von seinem Fenster aus zur Zimmerseite führten, gerieten sie in Panik. Selbst ein Amateurdetektiv konnte ableiten, dass jemand durch den schlammigen Weg zur Hütte gelangt war, sich auf das Dach geschlichen hatte und irgendwie in Chris' Zimmer eingedrungen war. Die Polizei schloss das wahrscheinlichste Szenario, dass Chris einfach von zu Hause weggelaufen war und bald zurückkehren würde. Doch Chris' Eltern widersprachen vehement, dass er der Typ sei, der sowas tun würde, und wiesen jegliche Hinweise auf familiäre Spannungen zurück. Auf der anderen Seite, falls es sich um eine feindliche Invasion handelte, hätte Chris vor dem Eindringling fliehen können und sich in den Wäldern außerhalb der Stadt verlieren können. Die beunruhigende Alternative war, dass das Ziel des Eindringlings nicht der Raub von Haushaltsgegenständen war, sondern Chris als seinen Preis entführt hatte. Während die Tage nach der Entführung ihres Sohnes vergingen, schwand die Hoffnung seiner Eltern schnell, aber selbst als sie sich auf ein düsteres Schicksal einließen, zerriss die Nachricht, dass Chris' Leiche gefunden wurde, sie. Ein Mitglied der Öffentlichkeit entdeckte ihn, gefangen in den Wurzeln eines Baumes am Ufer des Wisconsin Rivers. Chris wurde zur Obduktion transportiert, wobei ein Gerichtsmediziner erklärte, dass die Todesursache eindeutig Ertrinken war. Die Umstände seines Todes, ob nun ein Unfall oder nicht, blieben jedoch ein Rätsel. Ein wichtiger Teil der Arbeit eines Gerichtsmediziners ist es, nicht nur die Todesursache einer Person zu bestimmen, sondern auch den Mechanismus und die Art ihres Todes. Beispielsweise könnte die Todesursache Erstickung sein, aber der Mechanismus erklärt die dahinterstehende Physiologie wie Sauerstoffmangel, während die Art des Todes oft in vier Kategorien eingeteilt wird: natürlich, zufällig, selbst zugefügt oder gewaltsam. Doch in Fällen wie dem von Chris Steiner wird die Todesart als unbestimmt betrachtet. Einige haben darauf hingewiesen, dass etwa 15 der Todesfälle in den USA auf eine unbestimmte Weise erfolgen, was eine beunruhigende Wissenslücke über ihr Ableben hinterlässt. Eine Lücke in der Zeitachse, eine verlorene Stunde, die wir vielleicht nie wirklich verstehen, wie ihre letzten Momente in dieser Welt abgelaufen sind. Vielleicht genauso tragisch wie beängstigend. Die meisten unbestimmten Todesfälle bleiben einfach kalt und werden als ungelöste Mysterien archiviert. Genau das ist mit dem Tod von Chris geschehen. Obwohl niemand in seiner Familie verstehen konnte, wie er ertrank, konnten die forensischen Ermittler keine Anzeichen von Spielerei oder Gewalt erkennen. Da es also nicht als Mord eingestuft wurde, wurde kein Täter gesucht und der Fall nie aufgelöst. Ein Jahr verging in Baraboo, und obwohl der Tod von Chris nicht vergessen wurde, begannen die Bewohner schließlich, sich an die Umstände seines Todes zu gewöhnen, die immer noch von einem Mysterium umhüllt bleiben. Gegen 22 Uhr am 28. Juli 1995 ging Thad Phillips, ein Highschool-Schüler aus Baraboo, nach einem anstrengenden Schultag zu Bett, aber voller Vorfreude auf das bevorstehende Wochenende. Als Thad jedoch später in der Nacht aufwachte und spürte, wie ihn jemand schläfrig vom Fernsehsessel aufhob, ging er davon aus, dass einer seiner Eltern ihn ins Bett bringen wollte, nachdem er vor dem Fernseher eingeschlafen war. Doch Thad fühlte bald den kalten Nachthauch auf seinen Wangen. Noch halb schlafend wurde er plötzlich auf seine Füße gestellt, bevor der Unbekannte ihm leise drei Worte zuflüsterte: Lauf mit mir. Ted hatte keine Ahnung, wer diese Person war, doch in seinem verwirrten und desorientierten Zustand tat er, was ihm gesagt wurde. Erst nachdem er vollständig wach und sich seiner Umgebung bewusst war, in einem alten zweistöckigen Haus, einige Blocks entfernt, erkannte Ted, dass er in ernste Schwierigkeiten geraten sein könnte. Nachdem Ted den Mann, mit dem er geflohen war, genauer betrachtete, erkannte er, dass er diese Person nie zuvor in seinem Leben gesehen hatte. Als er fragte, wer er sei, antwortete der: »Mann? Ich bin Joe«, bevor er Thad in ein Zimmer im oberen Stockwerk führte. Bevor Thad weitere Fragen stellen konnte, warf Joe ihn auf ein schmutziges, kaputtes Bett. Joe packte Thads Fuß und begann, seinen Knöchel energisch zu verdrehen. Thad schrie so laut, dass die nächsten Nachbarn, etwa eine halbe Meile entfernt, behaupteten, einen Sound zu hören, der sich wie das Schreien eines geschlachteten Schweins anhörte. Joe verdrehte und quetschte Thad so lange, bis sein Knöchel schließlich brach und ein beängstigender, knirschender Klang ertönte, als die Knochen zerrissen. Dennoch gelang es Thad, trotz seiner Verletzung sich aus Joes Griff zu befreien, und humpelnd versuchte er, die Treppe hinunter zu fliehen. Doch Joe war schnell. Er stieß Thad den letzten Treppenabsatz hinunter und hörte den dumpfen Aufprall, als Thad auf dem Boden landete. Wütend über den unerwarteten Fluchtversuch, packte Joe Thad erneut und zwang sein Bein so weit zurück, dass sein Oberschenkel brach und ein widerlicher, schmerzhafter Ton entstand. Der grausame Missbrauch dauerte die gesamte Nacht. Doch ungewöhnlicherweise, als Joe schließlich schien, mit dem Schmerz, den er verursacht hatte, zufrieden zu sein, reinigte er die Wunden von Thad und band sein gebrochenes Bein mit einer improvisierten Mischung aus Bandagen, Klebeband und Socken. Nachdem Joe sicher war, dass Ted keine Gefahr mehr darstellte, ließ er ihn allein auf dem schmutzigen Bett und verschwand. Doch obwohl Ted schreckliche körperliche Verletzungen erlitten hatte, war er nicht bereit aufzugeben. In einem beeindruckenden Akt von Mut und Stärke fand Ted eine alte, schwere Gitarre und brach die Tür des Zimmers damit auf. Lahm, dehydriert und schwach, schaffte es Ted langsam und schmerzvoll die Treppen hinunter, brach dabei immer wieder vor Erschöpfung und Schmerz zusammen, bis er die Küche erreichte und den Telefonhörer in die Hand nahm. Er schüttelte das Kabel so lange, bis der Hörer fiel. Thad hob ihn wieder auf und wählte die 911, erzählte dem erschütterten Notrufdisponenten die schreckliche Albtraumnacht, die er erlebt hatte. Die Beamten reagierten schnell und retteten den verängstigten Thad, bevor Joe zurückkehren konnte, um weiteren Schaden anzurichten. Zu diesem Zeitpunkt war Thad fast 2 Tage lang gefangen und sporadisch gefoltert worden. Die Verletzungen, die Joe ihm zugefügt hatte, führten zu Brüchen, die mehrere Operationen erfordern würden. Und selbst dann würde Thad mit einer dauerhaften Behinderung hinken. Anhand der detaillierten Beschreibung, die Thad gegeben hatte, konnten die Beamten Joe ausfindig machen, der sich als ein 17-jähriger Highschool-Schüler namens Joe Clark herausstellte. Thad erklärte, dass sein Entführer während der Tortur stolz von weiteren 2 Kindern sprach, die er auf dieselbe grausame Weise behandelt hatte. Die Polizei fragte, ob Joe die Namen dieser Kinder erwähnt hatte, und nach einer kurzen Pause nannte Thad den Namen Chris. Während ein Beamter nach Chris in der Datenbank für vermisste Personen suchte, führte ein anderes Team eine intensive Suche in Joes Haus durch. Was sie fanden, war tatsächlich erschütternd. In Joes Zimmer entdeckten sie ein Notizbuch mit 3 handgeschriebenen Listen, die die Namen von 18 lokalen Kindern enthielten. Die Überschriften lauteten dringend, kann warten und Beinproblem, was offenbar die Dringlichkeit widerspiegelte, mit der Joe jede einzelne seiner potenziellen Opfer entführen wollte. Dies machte die Flucht von Thad umso bedeutender, da ohne seine Warnung nicht gesagt werden konnte, wie viele weitere Opfer Clark gemacht hätte. Die Polizei erfuhr, dass die Pathologen, die Chris Steiner nach seinem Tod untersucht hatten, keine Anzeichen für eine Verletzung fanden. Dennoch blieb der Fall mysteriös, da der Körper durch das Verweilen im Wasser geschwollen war. Der Pathologe konnte möglicherweise etwas übersehen haben. Es gab jedoch nur eine Möglichkeit, um zu überprüfen, ob Chris Steiner dasselbe ungewöhnliche Schicksal erlitten hatte wie Thad, und das war die Exhumierung seiner Überreste. Mit anderen Worten, sie mussten den Sarg öffnen, den Leichnam herausholen und eine genauere Untersuchung vornehmen. Nachdem dies geschehen war, identifizierte der forensische Pathologe erneut den kleinen Jungen und fand 4 getrennte Brüche an seinen Beinen. Es war offensichtlich, dass dieses Kind im Wasser auf diese Weise abgeworfen worden war. Es hätte seine Beine nicht verwenden können, um zu schwimmen, und wäre leicht ertrunken, genau wie es geschehen war. Zusammen mit den Details der Folter an Thad und der offensichtlichen Neigung von Joe, seine Opfer zu behindern, war die Schlussfolgerung eindeutig. Joe Clark erschien erstmals im Prozess wegen seines Angriffs auf Thad Phillips und erklärte sich für nicht schuldig wegen versuchten Mordes und anderer Anklagen. Er wurde zu 100 Jahren Gefängnis verurteilt, behauptete jedoch, sich an die Entführung und Folter von Thad nicht zu erinnern. Der Fall von Chris Steiner war jedoch anders. Joe erklärte sich weiterhin für unschuldig, obwohl die Exhumierung der Überreste von Steiner zeigte, dass die Verletzungen an seinen Beinen identisch mit denen waren, die Thad erlitten hatte. Die Aussage der Eltern von Joe, dass ihr Sohn an jenem Abend zu Hause schlief, stimmte nicht mit anderen Zeugen überein, die behaupteten, dass Clark regelmäßig durch das Fenster seines zweiten Stockwerks fliehen konnte. So wurde Joe Clark am 7. November 1997 wegen Mordes verurteilt und anschließend zu einer lebenslangen Haftstrafe plus 50 Jahren verurteilt. Dennoch beteuert er bis heute seine Unschuld im Mordfall an Chris Steiner. Man kann nur vermuten, dass ein gewalttätiger Jugendlicher mit der Monstrosität konfrontiert wurde, der er nicht gewachsen war. Offensichtlich konnte seine Mutter das auch nicht, aber letzten Endes spielt das keine Rolle, denn am Ende wird Joe Clark, der Knochenbrecher, wahrscheinlich seinen Lebensabend friedlich in der Haft verbringen, genau wie er seine Opfer grausam beraubt hat. Mein Name ist Marco und ich schreibe dir aus Estland. Wir haben hier ein wirklich seltsames Dorf namens Karda, in dem in den 80er Jahren viele ungewöhnliche und beängstigende Dinge passierten. Wir sind eine zurückhaltende, unabhängige Gemeinschaft, die Natur liebt. Und mit Natur meine ich eine Gruppe von emotional distanzierten Einzelgängern, die lange Spaziergänge lieben, während wir Wodka trinken und uns über das Wetter beschweren. Karda ist das einzige Dorf auf der kleinen Insel Hiiumaa, die im Baltischen Meer liegt. Die meisten Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt durch Fischerei oder Tourismus, da es im Zentrum der Insel ein großes Naturschutzgebiet gibt. Doch die dritte wichtigste Industrie in Karda ist das sogenannte Wrecking. Wrecking bedeutet im Grunde, dass ein Team von Tauchern wertvolle Gegenstände aus gesunkenen Wracks holt. Obwohl diese Praxis heutzutage nicht mehr so verbreitet ist wie früher in Küstengemeinden weltweit, waren die Gewässer um Hiiumaa ein heißer Punkt für Seekämpfe zwischen Deutschland und Russland während des Zweiten Weltkriegs. Es gibt viel Geld zu verdienen, indem man militärisches Wrack bergen kann, aber diese Praxis führte zu einem großen Konflikt zwischen den Wreckers von Karda und ihren Fischern. Die Fischer sagten, dass das Stören der letzten Ruhestätten ertrunkener Seeleute schlechtes Omen für Karda bringen würde. Besonders in kommunistischen Zeiten wurde den Menschen jedoch nahegelegt, solche Überzeugungen als Überbleibsel einer oppressiven Vergangenheit abzulehnen. Der Staat zahlte wesentlich bessere Gehälter für das Wrecking als für die Fischerei, was die Kluft zwischen den beiden Gruppen weiter vergrößerte. Für eine lange Zeit, ich rede von vielen Jahren, herrschte eine allgemeine Stimmung im Dorf, dass etwas Schlimmes irgendwann passieren würde. Ob wegen der Feindseligkeit zwischen Wreckers und Fischern, wegen des Unglücks, das die Fischer zu bringen schienen, oder aus einer dritten, unbekannten Ursache, der Hexenfluch von Hiiumaa. Jetzt glaube ich nicht an solche Dinge, aber es ist erwähnenswert, da viele Menschen um Hiiumaa daran glauben. Und wie wir wissen, kann Glaube dazu führen, dass normale Menschen sehr seltsame Dinge tun. Es gibt eine lokale Legende, die besagt, dass Hiiumaa einst das Zuhause eines Hexenkreises war. Hexen, die Zaubersprüche warfen, sich verwandelten oder Stürme herbeiriefen, besonders um Schiffe zum Kentern zu bringen oder ungewollten Besuchern Unglück zu bringen. Eine Geschichte erzählt, dass vor vielen Jahrhunderten ein Fischer eine Gruppe von Hexen beleidigte und sie ihn verfluchten, wobei seine Nachfahren über Generationen hinweg von Unglück geplagt wurden. Da viele Familien der Fischer von Karda von dieser gleichen Familie abstammen, wurde der Hexenfluch oft erwähnt, nachdem ein plötzlicher und tragischer Verlust eines lokalen Fischerbootes stattfand. Nochmals, Ich glaube nicht an Hexen oder Riesen oder solche Dinge, aber ich glaube, dass solche Legenden zu dem beitrugen, was du vielleicht einen psychischen Erdbeben in Karda nennen könntest. Es mag für einige etwas esoterisch klingen, aber ich meine den Begriff nicht im übernatürlichen Sinne. Ich meine, dass diese Spannung in der Region wie geologische Verwerfungen war, die sich ständig aufbauten und sich schließlich entluden, und das auf eine sehr schlechte Weise. Alles geschah innerhalb von einer Woche im September 1989. Esotrogrund, warum ich das mit einem Erdbeben vergleiche. Und zwar, dass es ein großes Erdbeben gab, gefolgt von einigen psychischen Nachbeben, fast wie Echos des ursprünglichen Vorfalls. Das erste Ereignis, das Erdbeben sozusagen, ereignete sich, als ein Mädchen namens Dasha Brova ein russisches Café in die Luft sprengte, indem sie die Küche mit Gas füllte und es dann entzündete. Die Explosion ereignete sich am Ende eines Samstagabendservices, sodass das Restaurant voll war und das Küchenteam gerade verdientermaßen Wodka nach einem langen Arbeitstag genoss. Als sie schließlich das Gas bemerkten, war es bereits zu spät und am Ende endeten 14 Menschen in Krankenhäusern, einige mit schweren Verletzungen und 5 weitere im Leichenschauhaus. Die Behörden eilten herbei, um den antirussischen Sentiment zu beschuldigen und nutzten dies als Ausrede, um estnische Dissidenten zu verhaften, die verdächtigt wurden, eine Unabhängigkeitsbewegung zu unterstützen. Doch als herauskam, dass die Täterin nichts anderes als eine 16-jährige russische Kellnerin namens Dasha war, waren alle in Karda schockiert. Dasha hatte keine Vorgeschichte mit gewalttätigem oder destruktivem Verhalten. Im Gegenteil, sie war ruhig, ziemlich beliebt und exzellierte in ihren Studien. Doch was konnte ein so ruhiges und gewöhnliches Mädchen dazu bringen, sich selbst in die Luft zu sprengen und so viele Menschen wie möglich mitzureißen? Die Polizei versuchte noch herauszufinden, was genau passiert war, als nur 2 Tage später ein russischer Fischereiarbeiter mit seinem Auto in eine Gruppe von Kindern raste, die an einer Bushaltestelle auf den Schulbus warteten. Er war betrunken um 7.30 Uhr morgens. Und Augenzeugen sagten, er sei gezielt auf die Kinder zugerast, nachdem er das Gaspedal durchgetreten hatte. Der Betrunkene muss nach dem Unfall im Auto eingeschlafen sein, denn er blieb auf dem Fahrersitz sitzen, bis die Polizei kam, um ihn zu befreien. Doch als sie ihn rausholten, lachte er. Alle sahen es. Die Polizei, die Rettungsdienste und alle Passanten, die versuchten, das Leben der Kinder zu retten. Sie sahen ihn genau, weil der Betrunkene, als er erkannte, was er getan hatte, so laut lachte, dass es schien, als würde er gleich in die Hose machen. Während sie ihn zum Polizeiauto führten, rief er Onin DCH, was die russischen Zahlen von 1 bis 4 sind. Er zählte die Kinder, die getroffen und nicht mehr bewegten, die nicht weinten oder schrien. Er zählte die Toten. Wie du dir vorstellen kannst, waren die Bewohner von Karda in Schock. Innerhalb von nur 3 Tagen gab es die Explosion im Restaurant und die 4 toten Kinder. Viele weitere wurden verletzt und die örtliche medizinische Klinik war völlig überfüllt. Viele der Kinder mussten auf den Kontinent gebracht werden, um angemessene Behandlung zu erhalten. Es war ein so großer Schock für die Menschen, dass sie sich fast so fühlten, als würden sie von einer unbekannten äußeren Kraft angegriffen werden. Doch nach dem Vorfall mit den Kindern sagten sich die Leute auf typisch estnische Weise, dass die Dinge nicht schlimmer werden könnten, so dass es jetzt nur noch bergauf gehen würde. Aber dann verschlimmerten sich die Dinge. Es gab eine große Beerdigung und eine Gedenkveranstaltung für die Schulkinder, die in jener Morgendämmerung starben, als der betrunkene Fahrer sie überrollte. Alle in Karda waren anwesend, zumindest fast alle. Denn mit so vielen Menschen auf den Straßen, die gemeinsam zum Friedhof gingen, war es sehr einfach zu erkennen, wer dabei war und wer nicht. Je mehr sie bemerkten, dass eine bestimmte Familie fehlte, desto mehr Fragen begannen zu entstehen und desto mehr Unruhe entstand. Eine kleine Gruppe von Menschen machte sich auf, die fehlende Familie zu untersuchen, nur um eine wirklich schreckliche Entdeckung zu machen. Ein 11-jähriger Junge überredete seine jüngere Schwester, etwa 7 Jahre alt, dazu, ihre Eltern zu ermorden. Sie standen früh auf und während ihre Eltern noch schliefen, schlichen sie sich in die Küche und nahmen 2 sehr scharfe Küchenmesser. Danach kehrten sie ins Schlafzimmer ihrer Eltern zurück und schnitten ihnen während ihres Schlafes die Kehlen durch. Offensichtlich sterben Menschen nicht einfach, wenn man ihnen die Kehlen durchschneidet, insbesondere wenn die wichtigsten Blutgefäße nicht getroffen werden. Stattdessen versuchten die Eltern verzweifelt, die Blutung zu stoppen und zu verhindern, dass ihre Kinder sie weiter angreifen. Doch leider war ihr Bemühen vergeblich. Sie fanden die Mutter tot im Badezimmer und den Vater in der unteren Küche. Er war ohnmächtig geworden und gestorben, während er versuchte, zum Telefon zu gelangen, um den 03 zu wählen, die damals spezifische Notrufnummer der Sowjetunion für medizinische Notfälle. Und dies war das dritte Massaker in nur einer Woche. Anstatt sich zu trösten und zu sagen, hoffentlich wird es nicht schlimmer, begannen die Menschen zu fragen, was als nächstes passieren würde. Sie wechselten von einem Zustand des Schocks und der Trauer, aber dennoch einer gewissen Stoizität, zu einer Art allgemeinem, panischem Verhalten, das ihr ganzes Dorf ergriff. Die Menschen ließen ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen, weigerten sich zu arbeiten oder irgendetwas zu tun, das auch nur im Entferntesten gefährlich war. Es war, als ob sie überzeugt waren, dass eine Art Fluch über der Stadt schwebte, was natürlich nicht wahr war, aber das spielte keine Rolle. Denn wenn die Menschen etwas glauben, glauben sie wirklich daran und sie handeln auf eine Weise, die man sich kaum vorstellen kann. Die Wreckers begannen damit, einige der wertvollsten und bedeutendsten Gegenstände zurückzugeben, die sie aus den großen versunkenen Friedhöfen geborgen hatten. Sie warfen Medaillen, kleine Erinnerungsstücke und andere Dinge mitten in der Nacht ins Hafenbecken von Karda und beobachteten, wie sie bis zum Grund versanken, in der Hoffnung, dass das die wütenden Geister der toten Seeleute beruhigen würde. Einige Fischer hingegen hinterließen Opfergaben im Wald für die Hexen von Hium, die fest an die Überzeugung glaubten, dass sie hinter all den schrecklichen Dingen standen, die passierten. Es war, als ob die absolute Mehrheit der Dorfbewohner von einer plötzlichen, kollektiven und unkontrollierbaren Wahnsinn ergriffen wurde, der sie dazu brachte, sich gegenseitig anzugreifen und auf extrem seltsame Weise zu handeln. Sie warteten immer wieder darauf, dass das nächste schreckliche Ereignis eintreten würde. Glücklicherweise für sie beruhigte sich der psychische Sturm, der über der Stadt hing schließlich. Wiederum benutze ich diesen Begriff nicht im wörtlichen Sinne, aber für mich ist es die einzige Möglichkeit zu beschreiben, was während jener Woche im Jahr 1989 passiert ist. Karda vergingen Jahre und Jahre, ohne auch nur ein einfaches, gemeines Verbrechen. Und dann, innerhalb von nur 7 Tagen, verloren Dutzende von Menschen ihr Leben in einer Serie irrationaler und gewalttätiger Ereignisse. Es ist fast genug, um an unruhige Geister oder alte Hexenflüche zu glauben. Aber wenn du mich fragst, was wirklich hinter all dem steckt, denke ich, dass es etwas ist, das in unserem biologischen Code steckt, in unseren Programmzeilen, die wir seit den Tagen ausgeführt haben, in denen wir in Höhlen lebten und die Schatten lange, dunkle Nächte mit ungewissen Schatten an die Wände warfen.